Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, den Schmerz der Angst und das Gefühl der Verlassenheit kennen wir alle mehr oder weniger stark in irgendeiner Weise. Manchmal raubt uns dieses Gefühl vielleicht den Schlaf oder sogar den Atem. Und ja, natürlich würden wir diese Empfindungen am liebsten ganz einfach in uns zum Verschwinden bringen, weil sie so überhaupt nicht zu unserem modernen und aufgeklärten Leben passen. Aber ist es nicht so, dass diese Gefühle der Angst, der Verlassenheit mit dem Sprung nach oben, den die gesamte Menschheit auf der Leiter auch der wirtschaftlichen Entwicklung gemacht hat, überhaupt nicht verschwunden sind, sondern eher noch zugenommen haben? Diese Angst, die genauso alt ist wie das Leben selbst. Ja, sie ist dem Menschen auf allen seinen Wegen durch die ganze Weltgeschichte wie ein treuer und aber doch unerwünschter Begleiter gefolgt. Die Angst, die hinter dem Rücken Adams und Evas lauerte, hat nicht auch Kain die Angst gefühlt oder David? Und das sind nur einige von ganz vielen Hinweisen und Beispielen, die wir in der Bibel finden. Angst. Nicht immer vor etwas Konkretem, sondern die in der Wahrnehmung vorhanden ist, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Angst, die eng verwandt ist mit der Verlassenheit, vielleicht am allermeisten mit dem Gefühl der Gottverlassenheit, ganz und gar sich selbst überlassen zu sein. Genau diese Angst und diese Verlassenheit erfuhr Jesus in ganz besonderer Weise an dem Tag, als er am Fluchholz hing. Er, Gott und Mensch zugleich, er, der geboren war, Leben, Liebe und Gemeinschaft zu spenden, hing dort als der einsamste von allen Menschen hingerichtet wie ein gemeiner Verbrecher. Er, der unser Leben für immer verändern wollte, von ihm will der Großteil der Menschen nichts wissen. Zeigt uns das Wort Gottes nicht immer wieder auf, dass sie, dass wir es nicht aushalten wollten und wollen, dass uns jemand mit der Tatsache konfrontiert, dass etwas in unserem Leben fehlte und fehlt, obwohl wir es genau da in unserem Inneren doch immer wieder so deutlich spüren. Nein, wir konnten und können es nicht aushalten zu hören, dass wir nicht imstande sind, alles selbst zu machen oder dass wir nicht alles selbst machen sollten. Dietrich Bonhoeffer schreibt: Gott hasste den Willen, der sich ihm nicht beugen wollte. Unzählige Male rief er, mahnte, bat und drohte, bis sein Zorn über uns keine Geduld mehr kannte. Da holte er aus zum Schlage gegen uns, da schlug er zu und traf. Er traf den einzig Unschuldigen auf der ganzen Erde. Es war sein lieber Sohn, unser Jesus Christus. Die Bosheit gewann, Gott sei Dank, nur scheinbar an jenem Freitag, Karfreitag, die Oberhand. Der Hall der Bosheit ans Kreuz mit ihm. Und so zeigt uns Matthäus in unserem heutigen Predigtext Jesus am Kreuz. Ihn, der uns gleichsam mit seinen ausgestreckten Armen und durchbohrten Händen und Füßen eine Brücke baut zwischen Altem und Neuem, zwischen Erde und Himmel. Hört doch bitte ganz bewusst und ganz konzentriert auf die Verse 33 bis 54 aus dem 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Jesu Kreuzigung und Tod. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt, und da er schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, wenn du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, er erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesu laut, Eli, Eli, Lama, Asabtani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Sünder hatten ihn verworfen und Sünder nagelten ihn an das Fluchholz. Ein Tod der tiefsten Demütigung, ein Tod für Schwerverbrecher, für Staatsfeinde, für Sklaven, ein Qual von der Tod. Golgatha, ein Ort, der nur genutzt wurde, um Menschen hinzurichten. Für jüdisches Empfinden bedeutete eine Hinrichtung außerhalb der Stadtmauern die totale Ausstoßung aus der schützenden Volksgemeinschaft. Wenn Jesus als Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich genommen hat, dort hinausgeführt und gekreuzigt wurde, dann erinnert uns dies sicherlich auch an den Sündenbock, der am großen Versöhnungstag hinaus in die Wildnis der Wüste musste. An diesen unreinen Hort brachte man den Reinen. Im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte ließ er sich ans Kreuz nageln. In ihm gab es nichts, was nach irgendeiner Linderung seiner Schmerzen schrie. Andere mochten vielleicht Hass und Bitterkeit, Zorn gegen diejenigen in ihrem Herzen hegen, von denen sie zu solch einem Tod verurteilt worden waren. Doch auf der Seele des Menschensohnes gab es keinen Schatten. Sein Geist war so frei, dass allen seinen Peinigern noch seine Bitte nach Vergebung zuströmte. So lesen wir es im Lukas-Evangelium. Ach, wenn ich gar nichts von all dem verstünde, eins wäre mir klar, es muss schlimm um mich stehen, was so für nötig war zu meinem Heil. Ja, das Kreuz Christi, es offenbart die ganze Tiefe unseres Gefallenseins. Es wirft uns zu Boden in unerhörter Weise wie sonst nichts in der Welt und ist zugleich für uns, die wir glauben, die süßeste Botschaft, die uns aufrichten muss, wie sonst nichts in der Welt. Gott hat uns lieb. Gott sagt Ja auch zu dir und mir. Und so stehen die einen anbetend in der Nähe seines Kreuzes und andere sitzen unter seinem Kreuz, ja schauten zu, wie er qualvoll durch dieses brutale Folterinstrument starb und losten noch gleichzeitig um seine Kleider. Wie fürchterlich. Obwohl, behandeln wir Jesus nicht auch oft so, dass er tot und ohnmächtig bleibt und die Kraft seiner Auferstehung in unserem Leben auch hier und heute nicht zum Zug kommt, uns nicht verändern kann? Wir sehen ihn als König, als Gottes Sohn, als unseren Herrn, aber leben und handeln wir auch so. Leben und verhalten wir uns nicht häufig so, als wären andere Dinge oder Menschen, unsere Ansichten viel wichtiger und entscheidender? Ja, haben diese Menschen dort am und unter dem Kreuz, haben wir tatsächlich das größte Ereignis der Weltgeschichte und der Gottesgeschichte miterlebt, ohne jegliches Begreifen? Sind sie, sind wir lebendige Denkmäler für die Wahrheit des Bibelwortes? Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann ihn nicht erkennen. Ein wahrer König der Könige, der Herr aller Herren am Kreuz. Der Judenkönig, so lautete die Aufschrift über ihm, geschrieben in griechischer und lateinischer und hebräischer Schrift, also in der Sprache der Wissenschaft des amtlichen Verkehrs und der Religion nachzulesen im Johannesevangelium. Ja, was menschlich gesehen fast verachtens, ja verhöhnenswert wird, schlägt durch Gottes Geist geleitet ins Gegenteil um. Denn jedem, der vorüberkam, ließ Gott sichtbar und verständlich vom Kreuz aus die rechtmäßigen Ansprüche seines Sohnes verkünden und deckte damit zugleich die Torheit der gegen ihn erhobenen Beschuldigung auf. Er ist der König der Juden. Er, der von König David abstammte, ihn nannte David seinen Herrn. Dieser wahre, wunderbare König hängt zwischen zwei Räubern. Was für ein Kontrast. Ein Unschuldiger zwischen zwei Schuldigen. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, war bis zu seinem Tod mit Sündern zusammen. Sünder neben ihm und um ihn. Ja, Sünder sind wir alle vor Gott. Da ist keiner, der nicht des Ruhmes ermangelte, den wir bei Gott haben sollen. Nicht einer ist vorhanden, der erhobenen Hauptes vor Gott treten könnte. Und dennoch hat Gott zwischen Sünder und Sünder das Kreuz Christi gestellt, das die große Trennung, so gewaltig ist sein Kreuz. An den Menschen am und unter dem Kreuz wird das ersichtlich. Das sind die einen, die beim trostlosen Ärgernis des Kreuzes stehen bleiben. Und das sind die anderen, die ihren sehnsüchtigen und hoffenden Blick auf Jesus richten. Die einen kommen hier zur Erkenntnis ihrer Sünde, zur Buße und zum Glauben. Die anderen verstocken ihr Herz und gehen ewig verloren. Ja, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, diese Toren. Stellt sie euch bildlich vor, seht ihr sie auch, die Toren, die da vorübergehen, wie sie lästern und wie sie ihre Köpfe schütteln und zu ihm sagen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Sie, die um seine Wunder wussten, sie, die wussten, dass er andere gerettet hat, dass er Kranke geheilt und Tote auferweckt hat, sie, die sich an seine vollmächtigten Predigten erinnern, benutzen hier seine Worte, um ihn zu verhöhnen. Sie wussten um seinen Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, und fordern hier einen Beweis seiner Macht. Jesus soll vom Kreuz herabsteigen. Und das alles tun diese Menschen im Vorübergehen. Und wenn wir in den Spiegel sehen, tun wir das nicht auch? ohne uns in der Bibel näher über ihn informiert zu haben oder noch viel wichtiger, ohne ihm persönlich begegnet zu sein, reden wir über ihn. Ohne ihn wirklich zu kennen, beurteilen wir sein Handeln. Und so, als würde uns das gar nicht betreffen, gehen wir einfach so weiter durchs Leben. Bleibt auch dieser Karfreitag ein Tag von vielen. Sind Sie, sind auch wir einfach nur ein Zeugnis dafür, dass die unerleuchtete Vernunft, das unerleuchtete Herz, das Geheimnis der uns geschenkten Erlösung nicht begreifen kann? Was wohl leider auch für die Schriftgelehrten galt, sie, die Schrift zitierten, sie, die bibelkundig waren, lästerten mit. Aber sagten dennoch hier bewusst oder unbewusst etwas sehr Bedeutsames, nämlich anderen hat er geholfen. Ja, ja, es ist wahr. Es ist wie eine Überschrift über sein Leben. Jesus hat Menschen von ihren Sünden gerettet und von ihren Krankheiten geheilt. Anderen hat er geholfen. Und doch auch, wie traurig, wo es um Hilfe und Rettung ging, dachten sie an Jesus und die anderen, aber nicht an sich selbst. Sie sagten, andere hat er gerettet. Andere, aber nicht uns. Andere, aber nicht mich. Andere und dich? Ihr Lieben, dabei ging und geht es doch nicht um seine Not, sondern um ihre und unsere Not, ja, um unsere ganz persönliche Not, um die Schuld des Lebens, die Not des Gewissens, um die Not, dass die Seele keinen Frieden hat. Dafür hing Jesus am Kreuz, weil er Menschen für den Himmel retten will, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Der Sohn Gottes geht dem Leiden nicht aus dem Weg. Er zieht den Hals nicht aus der Schlinge, seine durchbohrten Hände und Füße nicht aus den Nägeln. Er stieg nicht vom Kreuz, um den Schmerzen zu entgehen oder sich selber zu helfen. Nein, sie hatten wirklich kein Gespür, ahnten nicht, warum Gott seinen geliebten Sohn in diesem Augenblick nicht begehrte. Der Grund dafür ist fast unfassbar, aber Gott begehrte uns. Deshalb ist unserem Retter nichts an beschämender Entblößung und Erniedrigung, an Niederlagen und totalem Scheitern geschenkt worden, bis hin zur verachtetesten Todesart. Und nicht nur damals, nein, es geht weiter. Wie oft wird Jesus auch heute verspottet, verhöhnt und lächerlich gemacht, und wie damals wehrt er sich nicht, noch nicht. Lässt die Spötter gewähren, verzichtet auf seine Macht. Er, der von Herzen Sanftmütige und Demütige. Er, der seinen Weg durch das Kreuz, durch das Leiden und Sterben hindurchging. In all dem Geschehen zeigt sich doch die Unbarmherzigkeit dieser Welt, die Finsternis in der Welt und in uns. Und finster wurde es für 3 Stunden. Es war wohl der äußere Ausdruck dafür, dass Gott allen Zorn und das Gericht über alle Sünde auf Jesus Christus gelegt hat, wie wir es auch in Jesaja 53 lesen. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Weil er als Opfer, als Stellvertreter an der Stelle des sündigen Menschen stand, weil er sich äußerlich und innerlich mit uns eins machte und macht, musste sich der Vater ihm entziehen und seine Seele musste unter dem Gefühl der Gottverlassenheit leiden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, trotz dieser gefühlten Gottverlassenheit und unsagbarer Schmerzen wandte er sich dennoch an seinen Gott und Vater. In dieser Treue zum richtenden Gott machte Jesus gut, was Adam und alle Menschen verdorben haben. Er war das reine und unschuldige Lamm, das der Welt Sünde trug, die Sünde der Welt. Denn selbst in seine letzten Atemzüge hinein fand er bei den Umstehenden kein Mitleid, stattdessen Neugierde, Sensationslust, Brutalität. Man wollte schauen, ob Elia kommen würde. Ja, als Elia in seiner Art hing Jesus jetzt vor ihn am Kreuz und war auch schon in Johannes vorab zu ihm gekommen. Nein, sie verstanden nichts. Und Jesus schrie abermals laut und verschied. Man muss sich das einmal klar machen, was das in der damaligen und in der heutigen Welt bedeutet. Der, zu dem die Christen an jedem Ort beten, der starb wirklich den Verbrechertod. Ja, wir gedachten es schlecht zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Welch ein Triumph wurde daraus. Denn ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, welcher auch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Ja, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Schuld und Sünde. Was dem Teufel sicherlich zuerst als totaler Triumph erschienen wurde, zu seiner völligen und restlosen Niederlage. Denn als der Jesus am Kreuz sein Leben aushauchte, da zerriss der Funk im Tempel von oben nach unten. Von oben nach unten ein Zeichen dafür, dass Gott ihn zerrissen hatte. Denn als der Herr Jesus starb, wurden alle Opfer vollendet, weil in ihm alles seine Erfüllung fand. Das alte Gesetz der Opfergottesdienste war abgetan und wie ein abgetragenes Kleid und zerrissen. Der Weg ins Allerheiligste stand und steht nun offen für alle, die durch ihn glauben, an Jesus Christus zu Gott kommen. Der Weg, der neu und lebendig zugleich ist. Ich habe dazu gelesen, dass im Urtext das Wort neu die Bedeutung von neu gemacht trägt. Dieses neu gemacht trägt also nicht mehr den Stempel des Alters, denn es ist und bleibt ein neu gemachter Weg. Auf ihm gibt es keine Anzeichen des Todes, denn es ist ein lebendiger Weg. Wir können nur dankend und anbetend niederfallen. Ja, der Tod unseres Herrn und auch die Folgen daraus waren in der Tat ein so ungeheuerliches, ein so welterschütterndes Ereignis, dass dessen Widerhall die ganze Schöpfung in Aufruhr versetzte, sodass in unserem Text hier beschrieben ein Ereignis dem anderen folgte. Erdbeben kamen und Felsen zerrissen. Denken wir an 2. Mose. Dort wurde der Sinai-Bund geschlossen, während der ganze Berg bebte. So ist auch jetzt das Beben der Erde ein Hinweis für die Anwesenheit des heiligen Gottes und auch auf den mit Jesu Sühne, Tod und Sühneblut geschlossenen neuen Bund. Ich möchte ihn den Bund auf Golgatha nennen. Viele entschlafene Heilige sind aus ihren Gräbern auferstanden. Und dass sie auch noch herumliefen und anderen erschienen, steigert das Ganze ins Unermessliche. Für uns aber ist ihre Auferstehung ein Zeichen für die noch kommende Ernte, bei der alle Heiligen auferweckt werden. Halleluja! Der Tod von Jesu führt zum Leben. Die Erde bebte, Felsen zerrissen, Heilige standen auf. Das lässt auch den Hauptmann nicht unberührt. Auch er und einige, die mit ihm Jesus bewachten, erschraken. Sie nahmen die göttliche Natur wahr. Wie so oft in Gottes Wort bezeugt, waren es doch immer wieder Heiden, die Sohnschaft Jesu als Gottes Sohn anerkannten. Und so sprach auch der Hauptmann wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Jesus war nicht nur Gottes Sohn, sondern durch seine Auferstehung ist und bleibt er es für immer. Alle Ehre dir, o Herr. Lieber Bruder, liebe Schwester, kannst auch du mit einstimmen? erkennst du in dem einsamen Mann, der da so elend sterben musste, den Gottes Sohn, der gestern war, heute ist und morgen sein wird? Siehst du in ihm den, der das Reich Gottes unter uns lebte und durch den Heiligen Geist lebt? Siehst du den, der voll vom Geist Gottes war und den Menschen die Liebe Gottes in Worten und Taten verkündet hat? Siehst und kennst du ihn? Das, nicht weniger als das, ist die Frage an uns ganz persönlich heute am Karfreitag. Kannst du im gekreuzigten Jesus von Nazareth von ganzem Herzen deinen Herrn, Heiland und Retter erkennen und ihm das auch bekennen? Dann sind wir Teil seiner Geschichte und dürfen uns gemeinsam auf Ostern freuen. Amen. Und so bewahre der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.